Wir reden in diesen Wochen über die erste Kirche. Und ich glaube, ihr könnt verstehen, dass es für mich nicht einfach ist, weil ich nicht behaupten will, dass ich es drauf habe oder alles verstehe. Und doch machte mir es Mut, aus dem Wort Gottes zu lernen, weil ich nicht euch sage, wie es geht und jetzt hört mir mal zu, was meine Erfahrung ist und wie toll ich das bisher gemacht habe, sondern ich predige immer mir selber und das Wort Gottes ist aber trotzdem aktiv, es ist lebendig und es trifft uns. Und gerade in schwierigen Zeiten können wir neue Hoffnung fassen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wir haben eine Serie und wir nennen das die revolutionäre Kirche. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, dass das Erstaunliche bei Gott ist, dass er uns schwache Gefäße, fehlerhafte Menschen nimmt und was Großes baut. Das ist die Geschichte der Kirche. Wisst ihr, ich glaube, die Bibel ist so anders als sämtliche religiösen Bücher, die es sonst auf der Welt gibt. In sämtlichen religiösen Büchern werden die Menschen, die frommen Menschen hochgehoben und uns als Beispiel genannt. Schau mal, wie toll, wie mächtig. Man nennt es auch Hagiographie. Ja? Also Menschen werden als Heilige dargestellt, die über allen anderen stehen. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir Menschen, die schwach sind, die voller Versagen sind, die selbst die Apostel, sozusagen die 12 Gesandten Jesu, haben es oft verbockt, richtig böse verbockt. Und wisst ihr, das gibt mir Hoffnung. Also wenn selbst die Apostel es so böse verbocken und teilweise so daneben greifen, wenn selbst zu Petrus, von dem die katholische Kirche sagt, er ist, auf dem die Gemeinde gebaut wird, ich sehe es ein bisschen anders, aber Petrus ist eine zentrale Figur im Neuen Testament und zu ihm muss Jesus einmal sagen, hinter mich Satan. Ja? Also wenn selbst dieser Apostel, die engste Schar um Jesu, so versagt und das Bild von ihnen wird so ehrlich gezeichnet in der Bibel, oder? Ist es, wenn wir die Bibel lesen, ist es nicht erstaunlich, wie ehrlich, wie da nichts schön gezeichnet wird, wie da nichts versucht wird, glatt zu bügeln, sondern es wird ganz ehrlich berichtet von ihren Siegen, aber auch von ihren Niederlagen. Und heute reden wir von der Apostellehre. Und damit drücke ich schon aus, die Apostellehre ist nicht menschliche Worte, was die Apostel uns beigebracht haben, sondern es ist wirklich Gottes Wort. Aber Gott benutzt diese fehlerhaften Apostel, um seine Kirche zu unterrichten. Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollen. Amen. Sie hielten an der Lehre fest. Das ist dieses Wort, es ist im Griechischen noch stärker. Es ist nicht nur an etwas festhalten, das kann bedeuten, sie klammerten sich, aber sie widmeten sich. Im Englischen heißt es auch, they devoted themselves. Sie haben sich dem ganz hingegeben. Das waren nicht irgendwelche zufälligen Dinge, die sie gemacht haben, ja, hören wir mal die Apostel an, beten wir mal ab und zu, sondern das ist ihr Fokus. Das ist, was sie gelebt haben, die ersten Christen. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest. In der heutigen Zeit klingt das nicht sehr attraktiv, oder? Also das haben wir nicht alle Angst vor einer Indoktrination, dass wir uns gesagt wird, so sollst du leben oder das hast du zu glauben. Aber wenn wir uns die Weltgeschichte anschauen, die Menschheitsgeschichte anschauen, waren das immer eine neue Lehre, von der Menschen so entzündet waren, so begeistert waren, dass sie gesagt haben, dafür will ich leben, dafür gebe ich alles, dafür gehe ich sogar in den Tod. Wenn wir uns die Kommunisten anschauen, vor 100 Jahren, 1917 in Russland gab es die kommunistische Revolution. Warum? Weil einige Leute das Kapital von Marx gelesen haben, andere Werke gelesen haben und sie waren entzündet. Sie haben gesagt, das ist, was unser Land braucht. Das wird die Welt verändern. Das wird ein böses Regime, ein böses System in ein gutes System verwandeln. Und auf eine Weise ist die Apostellehre so etwas. Es hat auf eine Weise eine neue Menschheit, eine neue Gruppe von Menschen gegründet, nämlich die Kirche. Ja? Und wenn wir heute an Kirche denken, dann denken wir an Institutionen, an Sozialwerke, an einen riesigen Wasserkopf von Beamten und Leuten, die da engagiert sind. Ja? Aber das war nicht die erste Kirche. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, das war eine Graswurzelbewegung. Das waren Einzelleute, die auf einmal diese Lehre von Jesus gehört haben und so entzündet waren und so, dass sie überall das weitererzählen mussten. Sie konnten gar nicht anders, als ihren Nachbarn, allen Menschen davon erzählen, wer Jesus ist und was Jesus für sie getan hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, unsere Neigung heute zu sagen, Lehre, das engt ein, das nimmt mir die Freiheit, das ist nicht wahr. Eine gute und eine neue Lehre, eine richtige Lehre kann uns befreien. Sie kann uns einen unglaublichen Drive geben, einen Antrieb, motivieren. Und das ist, was bei den ersten Christen passiert sind. Die waren so entzündet von dieser Apostellehre. Und ich glaube, wir müssen uns auch eingestehen, dass wir alle indoktriniert sind auf irgendeine Weise. Medien, Werbung, Bücher. Jeder von uns hat irgendwo eine Lehre, der wir folgen. Wir wollen es uns vielleicht nicht eingestehen, aber jeder von uns hat bestimmte Überzeugungen, die er woanders her hat. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir denken, nö, ich bin nicht indoktriniert. Alle anderen, ja. Wir lieben es ja, alles soll immer schön ausgewogen sein. Ich hab die Mittelposition, ja. Die anderen sind extrem nach links und nach rechts, ja. Rechtspopulistisch und kommunistisch, aber ich hab die Mittelposition. Und damit sagen wir im Endeffekt, ich bin eigentlich der Maßstab aller Dinge, oder? Ich bin das Maß aller Dinge. Ich weiß, ich hab die ausgewogene, richtige Position, nehme ich ein. Das kann ich auch in der Gemeinde, ja. Vielleicht verschiedene christliche Lehren. Ich habe die Mittelposition. Ja? Die einen sind extrem in die Richtung und in die andere Richtung, aber ich habe die richtige, ausgewogene Position. Wir müssen uns eingestehen, jeder von uns hat eine Indoktrination und Überzeugungen, die nicht der Wahrheit entsprechen, die nicht absolut die Mitte, das Mittelmaß sind und das Maß aller Dinge. Ich habe schon gesagt, Lehre klingt nicht immer besonders attraktiv, vor allem in unserer Zeit und auch in unserer heutigen Christenheit. Die meisten Christen, Lehre, Doktrin, schwierig, lass uns einfach Erfahrungen haben. Aber stell dir vor, wenn ich zu meiner Frau sage, ich will gar nichts von dir wissen, ich will dich einfach erfahren, ich will romantische Erfahrungen. Aber was in deinem Job abgeht und was du auf dem Nachhauseweg erlebt hast, im Laden, interessiert mich überhaupt nicht. Wäre das besonders liebevoll? Nein. Aber so gehen wir manchmal mit Gott um. Gott, ich will gar über dich wissen und erfahren, wer du bist und was du genau denkst und wie du handelst und so. Es langweilt mich schnell. Ja? Ich will dich irgendwie erfahren, in einem Gottesdienst irgendwie eine tolle Berieselung haben. Es kommt zusammen. Es geht natürlich auch andersrum. Es gibt manche Christen, die gerade ins andere Gegenteil gehen, die sagen, ich muss viel von Gott wissen. Ja? Und das ist so ein bisschen, was Jesus in Johannes 5, 39 zu den Juden gesagt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Er sagt, ihr forscht und ihr wollt lernen und ihr wollt Dinge herausfinden, aber die Schriften reden von mir. Ich stehe hier, ihr könnt mich erleben, ihr könnt mich erfahren, aber ihr lehnt mich ab. Ja? Und so brauchen wir beides. Wir brauchen ein Hunger zu sagen, Gott, ich will mehr von dir wissen. Ich will mehr von dir erfahren. Und das bedeutet manchmal ein schmerzhafter Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich die Bibel lese, entweder denke ich, oh, habe ich schon 5-mal gelesen, kenne ich, berührt mich nicht besonders, oder verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung was. Also manches ist auch richtig, eigentlich fast skandalös, oder? Ich meine, die Nicht-Christen haben nicht völlig Unrecht, wenn sie sagen, manches in der Bibel ist ja schrecklich. Ja? Ich habe hinten, ich dachte, das wäre ein christliches Buch. Es gibt die Lego-Bibel, ja, wo die ganzen, ganzen biblischen Geschichten mit Lego-Bausteinen erklärt sind, mit Lego-Teilen. Aber wisst ihr was? Der Typ, der das gemacht hat, wollte eigentlich zeigen, wie schrecklich die Bibel ist, ja. Und wir lesen das und denken, ja, kenne ich, ja, Gott schlägt zu und dann stirbt jemand. Und für uns ist das irgendwie normal, aber für Nicht-Christen ist es teilweise erschreckend, was in der Bibel ist. Ist es auch. Manches ist nicht so angenehm und so, es schaut nicht immer ganz so liebevoll aus. Manchmal passieren echt krasse Sachen in der Bibel. Und wir verstehen das nicht. Ich verstehe nicht alles. Ja? Und deshalb sage ich, manchmal ist es ein schmerzhafter Prozess zu erfahren, Gott, ich will dich besser kennenlernen. Ich will mehr erfahren. Ich will besser wissen, wer du bist, wie du handelst, was du tust. Und im Endeffekt, und ich glaube, die, die hier schon länger in der Gemeinde sind, ihr wisst das, uns ist es auch wichtig im Lobpreis. Ja, es gibt... Ich will jetzt auch irgendwelche Christen Finger zeigen oder so. Aber es ist heute sehr häufig in vielen Gemeinden, dass viele Lieder, die gesungen werden, Erfahrungslieder sind. Ja? Vielleicht Erfahrung im Sinn, ich will deine Liebe und wir wiederholen 1000 Mal, ich will in dem Strom schwimmen oder, also ich weiß, es klingt jetzt sehr wie eine Karikatur, aber so Dinge passieren. Ich glaube, wenn ihr eine Weile seid, dann wisst ihr, wir singen gerne von dem Erlösungswerk Jesu. Wir singen gerne von dem, was Gott für uns getan hat und was er immer noch tut und wie er eingreift in unser Leben, wie er uns heilt, wie er uns verändert, wie er uns neu macht. Das ist uns sehr wichtig, was Jesus am Kreuz getan hat, was seine Auferstehung bedeutet. Das ist wichtig. Wie gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen die Lehre über Jesus und gleichzeitig wollen wir das erfahren. Es soll nicht, so wie Jesus den Juden gesagt hat, einfach nur irgendwie ein stupides Lernen und dann haben sie Jesus verpasst, als er vor ihnen stand. Und ich glaube, die Apostellehre, im Endeffekt ist es die Lehre wirklich über Jesus. Es ist die Geschichte Jesu, Gottes, wie er seinen Sohn, der Vater seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und in Apostelgeschichte 20, würde ich es gerne zusammen lesen, Apostelgeschichte 20, Vers 27 bis 29, Entschuldigung, einen Schritt zurück, Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 19 ist Paulus in Ephesus. Und wir lesen zuerst, dass die Rede davon Apostel, der Apostel Apollos war nach Ephesus gekommen und hat dort gepredigt. Und das ist für uns als Gemeinde wichtig, was jetzt kommt, weil der Apostel Apollos hat den Menschen gepredigt und dann heißt es, Paulus kam später hin und hat dort die Gläubigen getroffen, eine Schar von 12 Leuten und hat sie gefragt, habt ihr den Heiligen Geist? Und sie haben gesagt, nee, wir wissen nicht, was erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, was bedeutet das? Und er sagt, ja, und erst fragt er noch, seid ihr getauft? Mit welcher Taufe seid ihr getauft? Mit der Taufe des Johannes. Und dann erklärt er ihnen, was wirklich die Taufe Jesu ist. Und die bedeutet, dass jemand ein neues Leben mit Gott anfängt, aber gleichzeitig auch, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und deshalb betet er für sie und sie werden mit dem Heiligen Geist getauft und erfahren den Heiligen Geist. Und das, glauben wir, ist heute noch Realität. Du kannst, das eine ist, zum Glauben zu kommen, das andere ist wirklich, den Heiligen Geist zu erfahren, getauft zu werden im Heiligen Geist. Aber jetzt komme ich zu dem, was passiert hier, wie werden sie von dem Apostel Paulus gelehrt? Er ging in die Synagoge, Vers 8, er ging in die Synagoge und lehrte 3 Monate lang freimütig und suchte sie vom Reich Gottes zu überzeugen. Da aber einige verstockt waren, sich widersetzten und vor allen Leuten den neuen Weg verspotteten, trennte er sich mit den Jüngern von ihnen und unterwies sie täglich im Lehrsaal des Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang. Auf diese Weise hörten alle Bewohner der Provinz Asien, Juden wie Griechen, das Wort des Herrn. Auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper weg und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Also, Paulus, wie er es überall getan hat, ging in die Synagoge, in den Ort, wo die Juden sich zum Gottesdienst trafen. Die Menschen, als er von Jesus predigte, haben sich ihm widersetzt. Und deshalb ging er dann. Sie trafen sich im Lehrsaal des Tyrannus. Und die normalerweise Kommentatoren, die Bibellehrer, sagen, dass so eine Schule, die hatten morgens 4 Stunden Unterricht, dann eine 4 Stunden Pause und dann wieder 4 Stunden Unterricht. Und was haben die Christen gemacht? Das nimmt man an. Die Christen haben sich am Nachmittag oder Mittag rum, wenn es heiß war und jeder eine Siesta hatte, haben sich die Christen für 2 Jahre dort getroffen und wurden von Paulus unterrichtet. Ja? Also es zeigt auch die Entschiedenheit oder die Hingabe dieser ersten Christen. Sie wollten das, was wir vorhin gehört haben, sie widmeten sich. Sie hielten fest an der Apostellehre. Es war ihnen so wichtig, dass sie jeden Tag zusammenkommen, heißt es hier, in der Mittagspause, da wo jeder Siesta gemacht hat. Und sie haben von Paulus gehört. Und dann passierten außergewöhnliche Sachen. Er lehrte. Man würde denken, seht ihr wieder, in der Bibel kommt es eben zusammen. Lehre und Erfahrung sind nicht getrennt, nicht 2 unterschiedliche Sachen, sondern er lehrte sie über Gott, er lehrte sie den Plan Gottes und dann passieren außergewöhnliche Sachen. Heißt es, seine Taschentücher wurden rumgereicht und wenn Leute in Berührung mit ihnen kamen, wurden sie geheilt von ihren Krankheiten. Es passierten außergewöhnliche Sachen. Er ist noch nicht mal hingegangen für die Leute gebetet, sondern da war so eine Power, so eine Kraft Gottes mit ihm, dass die erstaunlichsten Dinge passierten. Und wenn man Apostelgeschichte 2 sich nochmal anschaut, was wir vorhin gelesen haben, das sind 2 Dinge, die Apostel gemacht haben. Das eine war die Apostellehre und dann heißt es, sie taten Wunder. Das sind die 2 Dinge, die Apostel gemacht haben. Das ist, was Paulus gemacht hat. Gelehrt. Und durch ihn hat Gott Wunder getan. Ja, durch seine Taschentücher. Das ist nicht erstaunlich. Und ich glaube, das ist, was Gott heute noch tun will. Er möchte es zusammenbringen. Wirklich, dass wir gelehrt werden und gleichzeitig, dass Gott übernatürlich unser Leben eingreift. Und dann die Folge davon war, dass Leute zum Glauben kamen in großen Scharen, dass Menschen ihre Zauberbücher weggeworfen haben im riesigen Wert. Daraufhin ist der ganze Götzendienst in Ephesus eingebrochen. Die Händler von Götzenbildern sind fast amok gelaufen. Sie haben die Christen in das Stadion gebracht und haben stundenlang geschrien. Es war ein riesen Aufruhr in der Stadt. Und einfach nur, weil ein paar Christen sich für 2 Jahre mittags zur Apostellehre getroffen haben. Das war die Auswirkung. Ja? Und die ganze Stadt wurde dadurch verändert. Viele kamen zum Glauben. Und dann später, im nächsten Kapitel lesen wir, Paulus kommt zurück, trifft sich mit den Leitern dieser Gemeinde. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 20, Vers 24 bis 27, aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Nun aber weiß ich, dass ihr mir nicht mehr von Angesicht sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündet habe. Darum bezeuge ich am heutigen Tag, ich bin unschuldig, wenn einer von euch verloren geht. Denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkünden. Also Paulus trifft sich mit diesen Leitern und sagt, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir uns sehen. Er ist dann auf dem Weg nach Jerusalem und später geht er nach Rom, möglicherweise noch nach Spanien. Auf alle Fälle sagt er, das ist unser letztes Zusammentreffen. Und ich will euch sagen, in diesen 2-3 Jahren, wo ich bei euch war, habe ich euch den ganzen Willen Gottes kundgetan. Ihr könnt mir nichts vorwerfen, dass ich irgendwas euch verborgen hätte. Das ist erstaunlich, oder? In 2 Jahren, sicher 4 Stunden, möglicherweise 3-4 Stunden in der Mittagszeit, hat er sie unterrichtet. Aber offensichtlich ist es möglich, in 2 Jahren den Plan Gottes, den Willen Gottes zu verstehen. Und ich weiß nicht, Tobias, ob du das bekommen hast, die E-Mail. Nein, hast du nicht. Okay, mein Fehler. Deshalb lese ich sie einfach nur vor. Carson ist ein Prediger, aber auch ein Theologe. Und er hat gesagt, was ist diese Grundlehre? Was ist das, was man wirklich verstehen muss? Weil es gibt viele Dinge in der Bibel. Ja? Also offensichtlich hat Paulus ihnen nicht alles beigebracht. Ja? Also alles, was in der Bibel wäre, kannst du in 2 Jahren nicht unterrichten. Aber es gab offensichtlich, es ist möglich, wirklich das Wichtigste, das Entscheidende, die Lehre zu verstehen. Und ich glaube, Carson hatte 4 Punkte, und ich glaube, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Es ist zum Ersten Gottes Absichten in der Erlösungsgeschichte. Ja? Das heißt, wir müssen die Wahrheiten glauben, wie Gott uns rettet. Und die Folge davon ist, wir beten Gott an. Wir sind so ergriffen davon, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass wir Jesus anbeten. Das Zweite, diese Grundlehre oder dieser Rat Gottes, dieser Wille Gottes ist, dass wir den menschlichen Ursprung verstehen, den Sündenfall, die Erlösung und die Bestimmung von uns Menschen. Und das würde uns helfen, in unserer ganzen Weltanschauung ein Verständnis zu haben, was geht in unserer Welt vor. Es prägt unsere ganze Weltanschauung. Und wir verstehen, dass wir einen Erlöser haben, ohne den es keine Hoffnung gibt. Außerdem sagt Carson, was er glaubt, was wirklich Paulus ihm beigebracht hat, ist, was ist die Lebensweise, das vom Volk Gottes erwartet wird? Ja? Was sind die Gebote, die wir befolgen sollen? Und die Weisheit, individuell, wie wir leben sollen, aber auch als Gemeinschaft, wie wir leben sollen. Und viertens, was ist das Versprechen Gottes, dass er durch das Evangelium unser ganzes Leben verwandelt? Ja? Also erstens, Gottes Absicht mit der Erlösungsgeschichte. Zweitens, sozusagen die Lehre über uns Menschen, dass wer wir sind, wie wir gefallen sind in Sünde, wie wir erlöst wurden und was unsere Bestimmung in diesem Leben ist. Drittens, die Lebensweise, die Gott von uns erwartet und vom ganzen Volk Gottes. Und viertens, zu wissen, was ist die Verheißung Gottes, wie er uns verwandelt, wie er uns transformiert. Ja? Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, und vielleicht kannst du dich selber fragen, bin ich mir sicher, was diese 4 Punkte sind in meinem Leben, wie die ausschauen? Ich glaube, das ist wichtig. Wisst ihr, ich glaube, es gibt so viele Punkte in der Bibel, wo man sagen kann, oh, ich habe da wenig Ahnung von. Ja? Du liest die Offenbarung, denkst, oh, irgendwelche Biester kommen aus dem Meer und sieben die ganzen Köpfe und was weiß ich alles. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes im Endeffekt ist. Auch wenn ich Offenbarung studiere, ich glaube, das Wichtigste ist zu erfahren, wer ist Jesus? Wie wird alles enden? Welche Rolle nimmt Jesus ein? Ich glaube, die Grundlehre ist nicht, dass ich alles verstehe, was am Ende passiert. Also wenn ich mir das anschaue, was Theologen und Bibellehrer über die Jahrzehnte und Jahrhunderte an unterschiedlichsten Auslegungen hatten für Offenbarung, offensichtlich ist es nicht, also wenn das das Entscheidende wäre, dann wären wir alle, hätten wir keine Ahnung vom Plan Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt bestimmte Dinge, da gibt es unglaublich viel unterschiedliche Interpretationen. Und das ist offensichtlich nicht das Entscheidende. Aber Paulus scheint zu sagen, ich habe euch das Entscheidende beigebracht. Ich habe euch alles beigebracht, was ihr braucht für ein gutes Leben, gottgefälliges Leben auf dieser Erde. Und das ist auch heute möglich. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wissen, was es ist. Und ich glaube, das Entscheidende, und ich habe das hier immer wieder gesagt, ihr wisst, das macht uns auch als Gemeinde vielleicht ein bisschen, wenn ich sagen, besonders, oder das ist schon so ein Merkmal für uns als Gemeinde, wir wollen Christus-zentriert predigen. Und den Vers, den ich dazu nehme, ist in Johannes 1,18 sagt Jesus, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Ja? Er sagt, niemand von euch, kein Mensch hat Gott wirklich je gesehen. Aber der einzige Mensch, der von Gott kam, der sozusagen am Schoß Gottes, des Vaters ruhte, das heißt, du kannst nicht näher sein, als wenn du an jemands Brust ruhst, dass es näher geht. Ja? Er sagte, ich habe an der Brust Gottes geruht, ich komme direkt von Gott. Und deshalb habe ich Kunde gebracht, oder eigentlich heißt es wirklich wörtlich, ich lege Gott aus. Wenn ihr wissen wollt, wer Gott ist, schaut auf mich. Lernt mich kennen, Jesus. Ja? Jesus ist der Auslegungsschlüssel auch für die ganze Schrift. Er zeigt uns, wer Gott ist, wie wir gerettet werden. Und in Lukas 25 heißt es, Vers 25, Entschuldigung, 24, Kapitel 24, Vers 25, als Jesus auf dem Weg, nachdem er auferstanden ist, und ihr kennt die Geschichte, Jesus geht mit den Jüngern nach Emmaus, und dann sagt er zu ihnen, weil sie sind völlig erschüttert, Jesus, unser großer Held, ist gestorben und sie erkennen nicht, dass es Jesus ist, der mit ihnen da auf der Straße ist. Sie gehen die Straße entlang und dieser Fremde geht auf einmal mit ihnen und sie sind voller Entsetzen und Traurigkeit, dass ihr Jesus gestorben ist. Und Jesus fängt an, mit ihnen zu reden und sagt, da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wieder, früher habe ich Konfirmandenarbeit mit meinem Vater gemacht oder auch wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, die nicht gläubig waren, war immer die Frage, ja, wenn es Gott wirklich gibt, dann soll er doch einfach mal am Himmel erscheinen, ein riesiges Spektakel machen und einfach mal richtig tram-tam und dann glaube ich an ihn. Ja? Und wir würden uns das wünschen, dass, ich glaube vielleicht sogar manchmal als Christen, wenn Gott mal so richtig auf den Putz haut, sagt, hier bin ich und dann können wir alle glauben. Aber das ist nicht, wie Gott seine Herrlichkeit zeigt. Er überwältigt uns nicht, sondern überlässt es uns, dass wir an Gott glauben können. Und seine Herrlichkeit ist nicht dieses Überwältigende, sondern Jesus sagt es hier. Und er sagt schon das Alte Testament, die Propheten und Mose sind voll davon. Er sagt, der Messias musste all das erleiden. Das ist die besondere Herrlichkeit Jesu. John Piper, einer meiner Lieblingsautoren, hat ein Buch geschrieben über das Wort Gottes. The Peculiar Glory, die ganz besondere, spezielle Herrlichkeit. Wir würden gerne so eine Allmachtsherrlichkeit erleben, dass Gott kommt und dann kann keiner mehr daran vorbei, dass Gott Realität ist. Aber Gott hat eine besondere Herrlichkeit. Die besondere Herrlichkeit ist, dass Jesus in Schwäche gekommen ist, als kleines Baby in elenden Umständen und er ist der König. Er ist elendlich am Kreuz gestorben und hat damit die größte Macht auf der Erde besiegt, den Tod. Er ist in Schwachheit gekommen und hat absolute Stärke gezeigt. Und ihr wisst, die hier regelmäßig sind, das ist eins unserer Themen. Dieses, dass er hat beides vereint, Demut und absolute Stärke. Das ist unser Jesus. Und das sagt er, das ist diese besondere Herrlichkeit. Und er sagt, das ganze Alte Testament ist voll. Und deshalb, wenn Jesus gepredigt wird, haben die Beröer, die Christen oder die Gläubigen in Beröer, haben gesagt, wir prüfen das am Alten Testament. Weil schon das Alte Testament ist voll von Zusagen, wer Jesus der Messias ist, dass er in Schwäche kommt und dass er gleichzeitig der große Messias, der Löwe von Juda, der Nachkomme Davids, der Messias, der auf dem Thron Davids sitzen wird. All das ist schon im Alten Testament. Und seht ihr, wenn wir von Apostellehre reden, dann meinen wir, im Endeffekt ist ja das Neue Testament. Und das Neue Testament basiert auf dem Alten Testament. Und ich habe immer wieder Christen gehört, die gesagt haben, ach, bin ich froh, dass ich mich nicht ans Alte Testament halten muss. Das ist das Gesetz und das können wir alles rauswerfen. Das zeigt nur, wie gut, dass es jetzt das Neue Testament gibt. Nein, das Alte Testament ist schon voll von Jesus. Schon das Alte Testament voller Vorhersagen, aber auch voller Ankündigungen von Jesus und voller Menschen, die etwas sagen, vorzeichnen, wer Jesus sein wird. Und deshalb die Apostellehre, ja, es ist das Neue Testament, aber es ist auch, sie haben aus dem Alten Testament gelehrt. Und deshalb die ganze Schrift, die ganze Bibel ist voll von dieser besonderen Herrlichkeit Jesu. Und jetzt ganz praktisch. Was bedeutet es für uns? Ich glaube, wir leben in einer, auf der einen Seite lauter mit diesen netten technischen Gerätschaften, die uns sehr ablenken können. Aber es gibt auch wunderbare Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Bibeln, die Hörbücher, die man hören kann. Ja? Also ich gehe gerne spazieren und höre einfach die Bibel. Manche Bibeln sind so, dass du, ich spreche das manchmal, ein Satz, und es ist relativ langsam gesprochen, dass du das sagen, für dich selber vorsagen kannst oder nachsagen kannst, den Text. Ich glaube, es ist gut, durch die ganze Bibel durchzulesen. Wir als Ehepaar lesen gerne morgens einen Psalm, ein Andachtsbuch, wo eine kurze Erklärung zu dem Psalm ist. Und dann beten wir das zusammen. Ja, ich glaube, es ist sehr gut, die Psalmen zu beten. Luther hat gesagt, die Psalmen sind die kleine Bibel. Ja, eigentlich das ganze Erlösungswerk, alles ist schon in den Psalmen drin. Es ist gut, Psalmen sind ja sozusagen das Gebetbuch der Bibel. Es ist eine gute Möglichkeit, die Psalmen zu beten. Und so gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Wenn du relativ neu im Glauben bist, ist bestimmt am besten mit den Evangelien anzufangen. Markus-Evangelium zum Beispiel. Aber es ist wichtig, dass wir uns widmen der Apostellehre. Dass wir das Wort Gottes nehmen und schauen. Und wie gesagt, nicht versuchen, irgendwelche du könntest dich, du liest irgendwo in Levitikus und in Büchern Mose über die Priestervorschriften, da könntest du dich ewig verheddern drin, ja, und denken, oh, um was geht's hier überhaupt und das ganze Blut, was da fließt und was ist ich. Aber das Wichtigste ist in allem das Blut vom Lamm. Es ist das Erlösungswerk Jesu. Überall zu schauen, nicht unter jedem Stein ist Jesus, ja. Also nicht überall ist Jesus zu finden, aber an sehr vielen Stellen können wir das Evangelium sehen, schon im Alten Testament. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht nur, dass wir irgendwie jetzt die super Bibellehrer sind, die alle die Bibel schon auswendig können. Das ist ja das Erstaunliche. Die ersten Christen, das waren alles Juden. Die Juden, jüdische Jungs haben oft schon Großteile der Bibel auswendig gekonnt. Ganze Bücher haben sie auswendig gelernt. Und trotzdem brauchten sie die Apostellehre, um sozusagen zu verstehen, was all das zu bedeuten hat. Ja, und darum geht es. Es geht nicht um großes Wissen, was wir uns anhäufen, um zeigen zu können, ich kann die Bibel vor und rückwärts zitieren, sondern es geht darum, überall Jesus drin zu sehen, das Evangelium zu sehen. Luther sprach davon, sind diese Bibelstellen angetrieben vom Evangelium? Ja, wo sehe ich den Antrieb des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus? Das ist die Apostellehre. Und das ist mein Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch Zeiten, wo Bibellesen echt eine harte Arbeit ist oder mich nicht glücklich macht. Aber New Frontiers, einer der Sprüche, die ich von Neville immer wieder höre, ist: Be happy in God. Sei glücklich in Gott. Wir haben eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Nicht, weiß ich, 1000 Dienste für Gott zu machen. Deine erste Aufgabe, davon bin ich überzeugt, sei glücklich in Gott. Sei glücklich in Gott. Glücklich zu sein, wenn wir das Wort studieren, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft sind. Amen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Apostellehre. Herr, wir bekennen dir, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns schwer damit tun. Wo wir Angst haben vor Indoktrination, vor, dass uns irgendwelche Sachen reingedrückt werden. Aber Herr, ich bete, dass wir als Gemeinschaft, dass es Herr, so wie dein Wort sagt, dein Wort ist Honig. Gott, ich bitte dich, dass wir das erleben, dass dein Wort uns glücklich macht, dass wir es lesen und selbst an schwierigen Stellen, selbst wenn wir manchmal vielleicht kämpfen müssen mit Stellen, dass im Endeffekt wir erleben, wie süß dein Wort ist, wie schmackhaft und wie es uns in Erfahrung mit Jesus bringt, wie dieses Wort, die Apostellehre uns dazu bringt, Jesus näher zu kommen, Gott dem Vater näher zu kommen, voller Heiligen Geist zu sein. Herr, darum beten wir. Amen.